SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Wie war das? Ende der 80er, Anfang 90er in Hamburg, St. Pauli, das Nachtleben, die Clubs, die Punkbands. Ja, und wie ist das, wenn ein Teenie aus Lütjenburg in all dem landet und plötzlich zum Teenie-Star aufgebaut werden soll? Dieser Teenie-Star, der ist heute hier, Rocco Schamoni. Herzlich willkommen in SWR 1, Leute.
Guten Tag, hallo.
Etwa 40 Jahre später, was würden Sie denn dem Teenie von damals heute sagen?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich mich selber warnen würde und mir sagen würde, geh da nicht hin, das ist eh alles Quatsch und die verarschen dich dort nur. Es war ja ein Versuch und unter anderen Bedingungen hätte er vielleicht klappen können. Also ich glaube nicht, dass man, also ich finde das hypothetisch, sich vorzustellen, man hätte einen anderen Weg gehen können. Interessanter finde ich einfach festzustellen, welchen Weg man gehen musste. Es war nichts anderes drin. Ich habe so ausprobiert und bin dran gescheitert.
Sie sagen, ja, die verarschen dich da nur, gehen musste. Das klingt jetzt so destruktiv, aber Sie haben ja, wenn man auf Ihre Biografie guckt, einen tollen Weg genommen. Wie gucken Sie selber drauf?
Ich bin ein Longtime-Man. Also ich will damit sagen, ich bin zum Glück nicht in der schlimmen Position, wie zum Beispiel Sid Vicious oder die Sex Pistols, die mit 19 eine Platte gemacht haben und danach eine unglaublich große Platte, aber danach redet das ganze Leben lang über alle, reden nur von dieser ersten Platte. Und bei mir ist es genau andersrum gelaufen. Ich habe mit 18, 19 angefangen und habe dann einen unglaublich großen Deal bei der Polydor gehabt, über 750.000 Mark damals. Und es ist alles gescheitert und es ist alles nichts geworden. Aber jetzt geht es mir gut und ich kann davon leben, dass ich davon berichte.
Und diese Geschichte, die erzählen Sie ganz spannend in Ihrem aktuellen Roman In Pudels Kern. Grob unterschied sich die Musikwelt damals ja so in die Popper und die Punker. Gilt noch dieser Spruch, einmal Punker, immer Punker?
Also erstmal haben wir natürlich zu uns selber nicht Punker gesagt, sondern Punks.
Großer Fehler wahrscheinlich.
Großer Fehler. Punker haben immer nur die Erwachsenen gesagt zu uns. Und zum Zweiten gäbe es natürlich noch viele andere Unterscheidungen, andere Gruppen. Es gab die Punks, es gab die Tats, es gab Skins, es gab Psychobillies. Und es gab Popper. Und Popper waren die, die von allen gejagt wurden. Das war also, Popper zu sein, war nicht angeraten. Ob man Punk für immer bleibt? Nein. Punk ist eine Jugendsache. Wenn das Teenage-Alter aufhört, mit 20, ist es eigentlich schon vorbei. Manche überstrecken das. Ich habe es bis 23, 24 überstreckt. Aber wenn Leute mit 60 immer noch sagen, dass sie Punks wären, dann, ich kenne einige und ich mag diese Leute auch, nötigt mir das trotzdem ein kleines Lächeln ab.
Also das ist so, irgendwann muss man sagen, jetzt bin ich erwachsen und trenne mich von den Vorstellungen, die ich damals als Punk hatte? Oder wie blicken Sie drauf?
Nee, nicht den Vorstellungen. Also sind im Kern davon, sind ja, wenn man so will, anarchistische Ideen. Und die sind politisch, die kann man ein Leben lang mit sich rumtragen. Also die Idee von Hierarchielosigkeit finde ich nach wie vor interessant. Aber ich will nicht mehr so aussehen wie ein Punk, weil das finde ich irgendwie lächerlich. Irgendwie, wenn man so dann graue Haare kriegt und die trotzdem noch stachelig trägt, dann finde ich das irgendwie so, gegen die sind wir doch früher aufgestanden.
Und dann nehme ich an, das Hotelzimmer vergangene Nacht kam auch glimpflich davon, da wurde nichts zertrümmert.
Da wurde nichts zertrümmert und das lustige kleine, man sagt ja heutzutage Fun Fact, ich bin heute Morgen aus dem Hotelzimmer raus und gegenüber ist eine große Versammlung, also ältere Herren, alle so noch älter als ich, und dann sehe ich, CDU Hauptgremium Stuttgart trifft sich quasi auf gleichem Flur im Zimmer nebenan. Da dachte ich, da treffen jetzt echt Welten aufeinander gerade, also wirklich.
Da denkt man so, was ist aus mir geworden?
Das kann doch nicht wahr sein, ich schlafe neben der CDU.
Sie nehmen die Leser mit in die Zeit Ende der 80er Jahre. Da landeten sie aus Lütjenburg in Hamburg und plötzlich waren dann diese Bands da, die sie selbst immer gehört hatten, leibhaftig vor ihnen. Wären solche Begegnungen heute eigentlich noch möglich?
Ich glaube nicht, weil es gibt solche Bands nicht mehr. Die Wahrheit ist, dass Bandmusik, Live-Musik stetig abnimmt und die ganze Zeit eher so DJ-Tum und elektronische Musik zunimmt. Und dass jetzt so Schrabbelbands dann nochmal so richtig groß werden, das passiert selten. Vielleicht Feine Sahne Fischfilet, die vor 10 Jahren noch eine relativ unbekannte Punkband waren. Es gibt so ein paar, die schaffen das noch. Team Scheiße ist auch ganz gut. Aber so in dem Maßstab, wie das damals am Anfang der 80er war, dass wirklich die Bands und die Live-Musik vornehmlich aus schneller, harter Musik bestanden hat, das gibt's ja so heute nicht mehr.
Sie sind dann ja auch in Kontakt getreten mit Leuten wie Heinz Strunk oder auch Helge Schneider. Wie war das? Damals war Helge Schneider noch gar nicht groß. Wie war der Kontakt entstanden?
Der brachte seine erste Platte raus. Ich habe den Namen der Platte vergessen. Irgendwie sowas wie Helges Hits oder irgendwie so, keine Ahnung. Und George Cameron, mein alter Freund, kam damit angestiefelt und sagte, guck dir das mal an. Und ich habe den Typen mir auf dem Cover angeguckt, mir die Platte angehört und dachte, das ist eine Revolution. Das ist eine Humorrevolution. Sowas habe ich noch nie so gehört in Deutschland. Und habe sofort bei dem Label angerufen und gefragt, ob wir den Mann nicht nach Hamburg einladen können. Der war völlig unbekannt. Niemand kannte ihn. Und dann rief mich zwei Wochen später das Label an und sagte, Helge kommt jetzt nach Hamburg. Und wir haben dann bei dem Gitarristen der Goldenen Zitronen, bei Ted Geier, einen Empfang gemacht mit 15 Punks und Punketten. Und dann kam Helge vorbei, der war schon so 15 Jahre älter als wir, ein älterer Hippie-Typ in einem alten Citroën und hat eine Show für uns in der Wohnung abgeliefert, wo allen die Kinnlade runterhingen, weil ja, das gab es nicht, sowas. Das war wirklich eine Revolution. Dieses Weglassen von Pointen und dieses merkwürdig Gebrochene, das war für mich, er hat für mich mit all dem, was er war, also hat wie eine Formel alles zusammengebracht, was ich im deutschen Humor vermisst habe.
Wo hatten Sie denn Ihre Schnittmenge mit Helge Schneider?
Von jetzt aus kann ich sagen, die Schnittmenge ist für mich zum Beispiel ein vergessener Künstler aus Hamburg, der heißt Heino Jäger. Der sagt ihm vielleicht nichts, ist aber ein ganz toller Typ, der in den 70er Jahren schon so ähnliches Zeugs gemacht hat wie Helge Schneider.
Über den Sie auch geschrieben haben.
Genau, das Buch heißt Der Jäger und sein Meister. Aber es gibt keine Schnittmenge, von der man sagen kann, auf die wir uns davor sonst... Also wir waren jetzt nicht beide Louis Dufigné-Fans, den finde ich natürlich toll. Aber es ist was anderes, was Helge macht. Helge ist ja, wenn man so will, da.
Ist es denn manchmal so, dass sich Künstler dann untereinander erkennen, als so, dass Sie Helge Schneider auf dem Cover gesehen haben und dachten, ah ja, das ist so ein Freak, den muss ich irgendwie um mich haben?
Ich habe es erkannt. Ich weiß nicht, wie lange er gebraucht hat, um das bei uns zu erkennen. Aber unsere jetzt mittlerweile schon fast 40 Jahre dauernde Freundschaft zeigt dann wohl, dass es auch bei mir erkannt hat. Denn er hat mich ja auch immer wieder angerufen, ob ich in seinen Filmen mitspiele. Ich habe mittlerweile, glaube ich, in 3 Helge-Schneider-Filmen mitgespielt. Und der letzte, der Wendekreis der Eidechse, da bin ich die Eidechse. Also das ist ein Vertrauen, das vielleicht nur darauf beruht, dass er an meinem Humor auch irgendetwas halbwegs erträglich findet.
Wie ist es denn mit den Erinnerungen? Sie haben ja in Dorfpunks sehr erfolgreich über die 70er und 80er Jahre geschrieben. Jetzt dann über die anschließenden Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Haben Sie damals Tagebuch geführt?
Ich habe Kalender geführt, weil ich so wahnsinnig schlampig war. Und als ich irgendwann habe ich gemerkt, ich kriege meinen Tag und mein Leben nicht hin, wenn ich mir die Aufgaben nicht aufschreibe. Sonst prokrastiniere ich, sonst schiebe ich die Aufgaben so vor mir her und sie erledigen sich nie. Und dann habe ich 85, bizarrerweise, gerade ich, der so schlampig wie ich war, angefangen so Jahreskalender, so diese Lederhefte zu führen. Und die habe ich geführt bis 2010, glaube ich. Das heißt, ich kann also nahtlos wirklich über diese 30 Jahre für jeden Tag genau sagen, was ich wann gemacht habe. Das ist jetzt natürlich eine unglaubliche Hilfe gewesen. Und ich freue mich darüber im Nachhinein.
Sie haben den Pudelclub mit George Cameron gegründet und betrieben. Was war das denn für ein Club?
Das war, ich sag's mal ganz nassforsch, ein dissidentischer Club. Also ein Club, der versucht hat, in Hamburg neben dem Mainstream und neben dem, was es schon gab, es gab Diskotheken, es gab Soul-Läden, Funk-Läden, es gab Elektro-Läden gab es damals noch nicht, aber so, es gab so Standard-Mainstream-Rock-Kram und so. Und wir wollten was machen, was zwischen Punk-Rock und dem langsam aufkommenden Underground-Techno liegt. Und klein und mit Ausstellung und mit Kunst und kleiner Galerie mit drin und frei gelegen. Und dann habe ich dieses bizarre Haus am Hafen entdeckt, was wirklich in Alleinlage, besser hätte es nicht liegen können. Wirklich, man sieht komplett in die Elbe nach rechts und nach links rein. Das Dock 11 ist gegenüber, eine bessere Lage gibt es nicht. Und auf den Hafentreppen können im Sommer hunderte von Leute sitzen und auf den Fluss schauen, während sie trinken. Wir haben den perfekten Platz gefunden in Hamburg.
Und vorher Musik selbst gemacht zu haben und dann plötzlich zum Clubbetreiber zu werden, was war das für ein neues Leben?
Das war am Anfang wahnsinnig spannend, weil wir ein schwarzer Club waren. Wir waren anfänglich nicht angemeldet und haben einfach alles frei gemacht. Aber von dem Moment an, als dann die Feuerwehr die erste Abnahme gemacht hat, die Berufsgenossenschaft, die Bundesknappschaft in unser Leben getreten sind, fingen auf einmal dann die spießige Seite des Nightlifes an, in den Vordergrund zu treten. Und das Erwachsenenleben klopfte an der Tür. Das war dann nicht mehr so geil.
Dann kam irgendwie das Thema Verantwortung durch, oder?
Total, also maximale Verantwortung, wirklich Feuerschutz, dann Steuern. Irgendwie, wir haben dann in den ersten 2 Jahren von den DJs keine Quittung genommen. Dann hatten wir auf einmal 200.000 Euro steuerlich, die wir nach hätten quittieren müssen. Die DJs haben aber alle gesagt, machen wir nicht. Warum? Ich wohne jetzt hier in München, ich unterschreibe dir keine Quittung von vor 2 Jahren. Das ist, und dann mussten wir diese 200.000 Euro selber irgendwie belegen. Das war alles trist.
Ist das so eine Gratwanderung? Weil das Punk-Herz, habe ich ja gehört, schlägt ja dann immer noch, aber trotzdem kommt dann die Verantwortung da rein. Und vor den Punks zu verstecken, dass man jetzt ordentlicher Clubbetreiber ist, war das eine Aufgabe?
Ja, natürlich ist es eine Aufgabe, weil du willst ja den Laden so freiheitlich und wild laufen lassen, wie er ist. Und es darf dann nicht anfangen, dass wenn da Schnapsflaschen hängen, dass dann, es gibt also diese Dosiereinheiten, wo man dann in ein Schnapsglas genau 2 Cl reinbekommt. Dann fängt die Spießigkeit an. Und das haben wir immer verhindert.
Spießigkeit gemessen in 2 Cl.
So ist es, genau so ist es. Und das hat es bei uns nie gegeben.
Jetzt heißt es ja immer, wir behalten die ganz besonders schönen Erinnerungen. Wie ist das bei Ihnen? Sie schreiben ja sehr vieles auf und nicht nur auch das Schöne.
Nee, ich finde, das ist das, also das jetzt zu romantisieren, finde ich falsch. Und dann sozusagen, das war eine tolle Jugend und das ist alles falsch. Ich habe sehr gelitten, ich hatte extreme Depressionen, ich habe mich viel zu weit in Alkohol- und Drogenfelder reingewagt, bin dadurch noch tiefer abgestürzt. Deswegen geht es da um Ehrlichkeit, wenn man sich an sowas erinnert. Und ich habe versucht, das Buch so hart und schonungslos gegen mich zu schreiben, wie es möglich ist, mit allen lustigen kleinen Anekdoten, die es gibt, aber eben auch mit den ganzen Schattenseiten und den ganzen Abstürzen. Und dann wird eine Mischung draus. Aber man darf das nicht romantisieren und Opa erzählt vom Krieg irgendwie sagen, wie toll die Schlachten waren. Es gab keine Probleme. Es gab nur Probleme.
Sie sind damals zum Therapeuten gegangen. Waren Sie da Ihrer Zeit voraus? Weil es ja durchaus, Depressionen waren damals noch ein Tabuthema.
Das war ein totales Tabu. Da hat gar niemand drüber geredet. Ich habe da immer drüber geredet und habe vielleicht auch genervt damit, weil das bringt ja auch nicht Spaß, wenn jemand immer rumjammert. Und das war auch nicht nur gut. Ich habe dann Therapeuten gefunden und von dem Moment an, als ich jemand hatte, der das professionell mit mir macht, musste ich die anderen nicht mehr volljammern. Allein das war schon ein Vorteil. Und das habe ich dann sogar 3-mal gemacht. Ich habe 2 Therapien zu Ende gebracht, die 3. dann nicht mehr, weil ich das Gefühl hatte, das bringt mir nicht so viel, wie ich das eigentlich bräuchte.
Filme, Podcasts, Hörspiele, Bücher, all das macht Rocco Schamoni. Was von all dem nutzen Sie selbst denn am meisten und am liebsten?
Von anderen, meinen Sie?
Naja, vielleicht hören Sie auch die eigenen Sachen. Ich weiß
es nicht.
Nein,
ich höre natürlich niemals die eigenen Sachen. Das langweilt mich tierisch. Ich bin überhaupt gar kein Podcast-Typ. Ich bin ein totaler Buchtyp und ein totaler Filmtyp und ein totaler Musikhörer. Das heißt, wenn ich mich ins Auto setze, dann höre ich mir erstmal die neuesten 10 Platten an von all dem, was mich so interessiert. Und wenn ich in der Bahn sitze, dann lese ich so viel ich lesen kann an Büchern und ab und zu schaue ich mir dann nochmal einen guten Film an, weil ich so cineastisch veranlagt bin, dass ich dann auch da noch ganz viel zusammenhole. Podcast habe ich schon viel gemacht. Bin aber selber nicht so ein Fan davon, weil es gibt so wahnsinnig viel Gerede auf der Welt und ich habe das Gefühl, da wird noch mehr geredet und ich kriege die Stimme in meinem eigenen Kopf kaum zum Schweigen. Es müssen dann noch andere dazukommen, das ist mir ein bisschen zu viel.
Was haben Sie denn zuletzt für ein tolles Buch gelesen, was Sie gerne empfehlen würden?
Das kann ich Ihnen jetzt direkt sagen. Das heißt Trophäe und die Person, ich müsste jetzt nachgucken, heißt, glaube ich, Gaia Schöers. Das ist ein etwas merkwürdiger Name. Soll
Klingt
ich nachschauen?
Französisch.
Ich glaube, es ist eher Niederländisch oder Belgisch oder so, okay. Glaube ich.
Also klar, wenn Sie nachgucken können.
Soll ich mal kurz
wir
machen?
Nehmen uns die Zeit. Ja?
Also Gaia Schöters heißt der Schriftsteller oder die Schriftstellerin, das weiß ich gar nicht genau. Das Buch heißt Trophäe und handelt von einem Jäger, der in Afrika auf Großwildjagd geht. Und zwar nicht nach den Big Five. Die Big Five sind so Rhinoceros, Löwe, Antilope und so weiter. Sondern die Big Six. Nachdem er also alle 5 großen Wildtiere geschossen hat, wird ihm angeboten, als letztes einen Menschen zu erschießen. Und das Buch zeigt sehr genau die Perversität von Großwildjagd und von westlichen, weißen, reichen Männern auf. Das ist interessant und empfehlenswert.
Wobei, die Diskussion hatten wir ja gerade mit Botswana. Der Präsident von Botswana wollte 20.000 Elefanten nach Deutschland schicken, weil das natürlich auch ein Geschäftsmodell ist in Botswana und weil dort Elefanten wohl auch abgeschossen werden müssen, weil sie ansonsten Menschen bedrohen. Beschäftigen Sie sich dann mit solchen Themen?
Ich beschäftige mich mit politischen Themen und mit den Tagesthemen. Also wenn sowas reinkommt, dann... Ich versuche immer, mich mit dem zu beschäftigen, mit dem ich in meinem Leben etwas anfangen kann oder an dem ich etwas ändern kann. Und es gibt Dinge, gegen die ich einfach gar nichts tun kann. Aber wenn es etwas mit meinem Leben, mit meiner Welt oder mit meinem Handlungsradius zu tun hat, dann versuche ich da reinzusteigen. Beispiel jetzt zum Beispiel der Ukraine-Krieg. Ich kenne eine ganz tolle Frau aus Köln, die heißt Christina Koch, die sich extrem engagiert für die Opfer des Krieges und immer darüber fährt und Kleidung und Medizin und Lebensmittel und alles Mögliche dorthin bringt. Und wir haben im Schauspielhaus, Schorsch Kamerun und ich wiederum, eine große Versteigerung gemacht, wo ganz viele Leute wie die Einschätzung Neubauten, die Toten Hosen, die Ärzte und so Privatartikel hergegeben haben, die wir versteigert haben. Und von diesem Geld ist dann ein Krankenwagen gekauft worden, der in die Ukraine überliefert worden ist. Das war so ein Moment, wo wir konkret mit diesem Drama umgehen konnten und uns da so ein bisschen einsetzen konnten. Das ist natürlich ein minimaler Tropfen auf dem heißen Stein, aber das hat dann Sinn gemacht.
Es geht darum, etwas zu tun und nicht hilflos daneben zu stehen. Das höre ich daraus. Etwas zu machen.
Bestenfalls, genau. Mhm.
Jetzt ist ein Nilpferd auf diesem Buch zu sehen. Nochmal zurück zu diesem Buch. Mhm. Wonach suchen Sie denn Bücher, die Sie gerne lesen, aus? Ist es ein Cover, was Sie anspricht?
Nee, ich gehe immer tatsächlich nach, das ist merkwürdig. Ich als Schriftsteller gehe nach Kritikern. Und ich bin ja Kritiker leiterprobt, weil Kritiker haben mich in meinem Leben häufig schwer verletzt, also richtig sturmreif geschossen. Aber ich möchte für die Kritiker eine Lanze brechen. Wir brauchen Kritiker. Wenn die abgeschafft werden, es geht nur noch nach Rankings aus dem Internet und irgendwelchen blöden Formeln, dann ist das Ende der Kultur angesagt. Wir brauchen Kritiker, die gute Bücher hervorheben, und wir als Konsumenten können uns dann die guten Kritiker raussuchen, die auf unsere Bedürfnisse eingehen. Das heißt, ich lese mir in der Süddeutschen oder, keine Ahnung, in irgendwelchen Zeitschriften Kritiken durch, und dann fällt mir irgendwas auf und das Buch besorge ich mir. Und ich habe das große Glück nebenbei, dass ich auch bemustert werde. In diesem Fall hier auch von meiner Betreuerin bei Hansa Blau. Die sagte, lies dieses Buch mal, und sie hat es mir zugeschickt.
Sie nehmen uns mit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in Hamburg, als Sie zum Teenie-Star gemacht werden sollten. Welche Erinnerung an diese Zeit ist die stärkste?
Das ist eine sehr gute Frage. Welche Erinnerung ist die stärkste? Wenn Sie von dieser Teenie-Episode reden, dann war das schon sehr, sehr absurd, zur Bravo-Party nach München eingeladen zu werden. Ich hatte das Gefühl, jetzt passiert das, jetzt wollen Sie mich einführen in diese Gesellschaft, und das war 1989 oder 90, da waren dann diese ganzen Stars von damals. Milli Vanilli saßen am Tisch nebenan und Frank Farian kam da, glaube ich, auch hin, und der Sänger von Frankie Goes to Hollywood war da, und Sidney Youngblood und so, alles, was damals in den Top Ten war, war vertreten, und ich stand da neben wie so, also völlig fehl am Platze. Ich gehörte da überhaupt nicht rein. Ich habe auch sofort begriffen, keiner kennt mich und keiner will mich auch kennenlernen. Wer bin ich schon? In meinem Outfit, was da gar nicht reinpasst. Ich hatte so ein 70er-Jahre-Outfit an, und das war Ende der 80er gar nicht angepfiffen. Das heißt, ich hab wirklich gemerkt, ich bin hier komplett fehl am Platze. Und das war ein denkwürdiger Moment.
Sie beschreiben dann ja auch diese Oberflächlichkeit des Showbiz. Können Sie uns da mal in Situationen mitnehmen, die Sie... Sie haben sich das ja auch immer wieder... sich selbst hinterfragt, aber auch das Geschäft hinterfragt. Wie war das?
Naja, das ist so, wenn man als junger Künstler oder als junge Künstlerin bei Plattenfirmen unterschreibt, weil die einen hochjubeln wollen, dann wird man extremst belobt, Dienert. Und wirklich hochgefeiert. Und man neigt dazu, denen zu glauben. Die sagen, du bist der Größte und das ist unglaublich, was du machst. Und man glaubt dem, dieser Hysterie, diesem Feuer, das da brennt. Aber wenn man dann merkt, dass die Verkäufe nicht so sind, wie erwartet, dann lassen die einen sofort auch wieder fallen. Und bei mir war es auch so. Ich habe, wie gesagt, 750.000 Mark bekommen und die in zwei Platten reingesteckt. Und nachdem die erste Platte schon nicht richtig gezündet ist, merkte ich schon, wie das Interesse nachlässt und wie ich auch gar nicht mehr zur Plattenfirma, zum Chef durchgestellt werde. Und nachdem die zweite Platte auch nicht gezündet hat, haben die sich nie wieder gemeldet. Und dann habe ich immer rausbekommen, dass alles, was ich produziert habe für dieses teure Geld, eingestampft worden ist. Das hieß damals 05-Status. Mir wurde immer gesagt, deine ganzen Lagerbestände sind alle auf 05-Status. Und nach Wochen habe ich dann rausbekommen, 05-Status heißt zur Vernichtung freigegeben. Das heißt, sie haben, die Polydor hat ihre 750.000 Euro sofort wieder geschreddert und daraus wurden Parkbänke gemacht. Das ist die Realität, hinter all diesen heißen Versprechungen.
Ja, man landet dann als Parkbank oder gegebenenfalls auch als Katzenstreu. Die Möglichkeit hat man dann auch noch.
Ja.
Sie sind Peter Maffay sehr früh begegnet. Was war das für eine Begegnung?
Peter Maffay hat in Hamburg den Joker aufgenommen. Das war so ein Actionfilm. Und er hat im Krawall 2000 im Bittiesen Punkladen mittags immer sein Catering eingenommen. Und weil ich damals als junger Punk-Bade aber auch so Schlagersongs gemacht habe, habe ich gedacht, ich muss ihn kennenlernen, vielleicht ergibt sich da irgendwie eine interessante Info da draus. Und dann haben wir uns da getroffen und ich habe ihm meine erste Single vorgespielt und dann hat er sich auf ein langes Gespräch mit mir eingelassen und hat mich sogar zu sich eingeladen an Starnberger See in sein Studio, wir könnten doch mal weiterarbeiten. Und da habe ich gedacht, jetzt hast du es geschafft, wenn Peter dich einlädt in sein Studio, der Sound ist bestimmt fulminant und da komme ich bestimmt mit einem tollen Produkt raus. Aber 10 Minuten später hat mir sein Bodyguard dann gesagt, komm bitte nicht nach an Starnberger See, klingel nicht am Studio, ich muss wieder zur Tür gehen und ich muss dich wieder wegschicken. Das habe ich auch mit vielen anderen machen müssen, also komm am besten einfach gar nicht vorbei.
Wie ist das mit der eigenen Lebensgeschichte, auf Tour zu sein? Sie hatten jetzt die Premiere, sind das ganze Jahr über unterwegs, vieles von sich preiszugeben. War das eine ganz bewusste Entscheidung? Ich gehe mal davon aus.
Naja, das macht man natürlich nicht unbewusst. Das ist eine Entscheidung und ich finde immer, es gibt in der Literatur wahnsinnig viel Geschichten, von die ich, also ich frage mich immer, muss ich der Welt noch etwas hinzufügen? Ist das, was es gibt in meinem Leben und im Leben aller anderen, nicht schon ausreichend für diese Welt? Warum machen wir diesen unglaublichen Haufen an erfundenen Geschichten, wo doch die Welt schon voll ist mit den absurdesten, schlimmsten und auch allerschönsten Storys, die es gibt? Und ich habe das Gefühl, das reicht aus. Ich muss dem nichts Erfundenes hinzufügen. Deswegen schreibe ich mein Leben auf und das versuche ich so ehrlich und bedingungslos wie möglich zu machen, damit es echt ist und damit es glaubhaft ist und die Leute berühren kann. Und ich vertue mir dabei nichts, wenn ich Fehler und Schwächen zugebe. Das gehört zu meiner Geschichte. Ich öffne natürlich nicht die allerletzte Kammer in meinem Leben und in meinem Wesen. Aber so diese Anekdoten, die 30 Jahre her sind, die finde ich, kann ich jetzt ruhig offen erzählen.
Wie ist das nach einer Lesung? Womit kommt das Publikum, mit welchen Fragen?
Ach, die kommen meistens nicht mit Fragen, die wollen Selfies. Selfies und Unterschriften. Die Selfie-Pest gibt kein Ende. Unterschreiben finde ich gut, ich finde Selfies auch okay, aber es ist so ein bisschen so ein standardmäßiges Abgeschossenwerden. Das ist nicht das Allerschönste, was man ständig machen muss.
Das heißt, die Leute wollen gar nichts mehr wissen?
Wenig. Also ich finde eigentlich, ich habe am ersten Abend, weil ich eine Testlesung gemacht habe in Barmstedt, habe ich mal die Kiste am Ende aufgemacht, habe gesagt, Leute, ihr könnt jetzt alles fragen, was ihr fragen wollt. Und dann kamen so Fragen raus. Wie war das eigentlich 1979, als Clash in der Markthalle gespielt haben? Wer hat da das und das gemacht? Und so Spezialfragen. Das fand ich gut. Aber das kann ich nicht jeden Abend machen, weil ich bin mir nicht sicher, ob zum Beispiel heute Abend in Freiburg die Leute solche Fragen dann bereit haben. Ich habe jetzt irgendwann eine Show, die dann auch ein Modell, also so eine Struktur annimmt, die dann irgendwann fest ist. Aber ich habe nichts dagegen, wenn Leute sich mit Fragen einmischen und das tun auch manche. Und dann antworte ich offen und frei.
Es gibt ja so spannende Anekdoten dann, wie Sie zum Beispiel auf der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg gelandet sind bei Professor Büttner. Wie war das?
Professor Büttner, den ich sehr gut finde, ist auch gleichzeitig ein totales Arschloch gewesen. Also, er hat mich wirklich, wirklich hochgenommen. Als ich in die Klasse kam, kannte mich aus dem Nachtleben. Ich hatte ihm im Nachtleben unbekannterweise mal Schläge angedroht. Und hab's aber dann nicht vollführt. Und als ich in seine Klasse zur Bewerbung kam, hat er mich sofort erkannt und hat sofort vor versammelter Klasse ein Spielchen mit mir getrieben. Und zwar hat er gesagt, wir schmeißen jetzt mal eine Münze, mal sehen, ob ich sie annehme. Was wollen Sie, Zahl oder Symbol, also Adler? Ich habe den Adler gewählt, er hat die Münze geschmissen und hat dann in die Hand geguckt und hat gesagt, Sie haben Glück gehabt, ist der Adler, ich nehme sie. Er hat mich die Münze nie sehen lassen, ich vermute, es war gar nicht der Adler. Aber er wollte mir zeigen, dass das ein Zufallsspiel ist und dass ich auch jederzeit durchfallen könnte und dass es auch gar keine Rolle spielt eigentlich. Er hat mir ja so richtig vorgeführt.
Haben Sie einen Büttner zu Hause hängen?
Ein Büttner ist mittlerweile sehr teuer, den kann ich mir nicht leisten. Er kostet schon ein paar, ich glaube, zigtausend Euro. Ich hätte mir damals eingreifen sollen. Das sagen Sie jetzt leider zu spät. Damals wäre das noch möglich gewesen. Jetzt kann man den nicht mehr bezahlen.
Vor 3 Jahren ging er ja, glaube ich, in Ruhestand. Mhm. Sind Sie da hingegangen? Hatten Sie dann noch ein Verhältnis zu ihm? Weil er wirklich eine ganz spaltende Figur ist.
Woher kennen Sie sich so gut mit Werner Büttner aus?
Na gar nicht. Es ist mein Job zu recherchieren.
Das ist toll. Also ich war eingeladen, natürlich, wie alle wichtigen Studenten und seine Meisterschüler, wie zum Beispiel Daniel Richter. Aber ich konnte nicht, war auf Tournee gerade. Deswegen war ich nicht anwesend. Aber ab und zu telefoniere ich mit ihm. Und das habe ich auch gerade wieder getan. Und es ist immer sehr lustig, weil er ist sehr klug und sehr streitbar. Und er macht gerne böse Witze mit einem.
Was haben Sie von ihm gelernt?
Ich habe vor allen Dingen gelernt, sich solchen Situationen nicht mehr aussetzen zu müssen. Also ich musste das einmal damals machen, aber danach habe ich mir das nicht mehr gefallen lassen von ihm. Und das wird mir auch so nicht mehr passieren. Ich lasse mich nicht mehr vorführen vor so jemand. Also ich werde auch nicht mehr in eine Situation kommen, wo ich so bittstellermäßig auf den Knien quasi auf das Gutdünken eines anderen angewiesen bin.
Bevor es nach Hamburg ging und die Karriere als Musiker begann, hatten Sie eine Töpferlehre abgeschlossen. Können Sie noch töpfern?
Ja, ich habe das wirklich verdammt, diese Lehre. Und ich habe den Ton verachtet und gehasst. Und das alles daran war für mich eine einzige Demütigung, weil ich musste eine Lehre machen. Meine Eltern wollten mich mit 16 nicht machen lassen, was ich wollte, nämlich Musik. Also habe ich diese Lehre gemacht und dann habe ich den Beruf verdammt und habe gesagt, ich werde nie wieder feuchten Ton an meine Hände lassen. Dann kam vor 20 Jahren mein Buch Dorfparks raus. Und das haben wir vor, ich glaube, sowas wie 15 Jahren theatralisiert am Deutschen Schauspielhaus. Und bei diesem Stück habe ich einen Töpfermeister gespielt und musste das erste Mal nach langen, langen Jahren wieder auf der Bühne töpfern. Und habe das dann 40 Mal gemacht vor jeweils 1200 Leuten. Also vor fast 50.000 Leuten habe ich getöpfert. Und jedes Mal und jeden Abend war das so schön, dass ich festgestellt habe, ich muss doch wieder Töpfer werden. Und jetzt bin ich begeisterter Töpfer. Ich habe eine Töpferscheibe und 3 Öfen und 3 Werkstätten und mache nichts anderes lieber als Töpfern.
Ja, heutzutage werden Töpferkurse zur Entspannung angeboten. Mhm. Entspannt es Sie oder ist es einfach was Kreatives?
Nee, es ist wirklich ganz im Ernst so klischeehaft, wie das klingt. Aber es ist, man wird tiefenentspannt. Der Ton saugt alle böse, schlechte, überflüssige Energie ab. Am Ende sitzt man da und hat so ein läppisches Objekt vor sich. Aber die Ruhe, die in einen kommt, bei diesem, keine Ahnung, 30.000 Jahre alten Beruf, ist immens. Und alle, die ich in meine Töpferarbeit mit reinnehme, sagen nach 10 Minuten, oh, ist das geil, kann ich das länger machen, darf ich wiederkommen? Und ich kann es allen nur empfehlen. Das ist wirklich, wirklich ein großer Spaß.
Das heißt, da vorne im Rucksack haben Sie dann Ihre eigene getöpferte Tasse und die haben Sie dann bei der Lesetour mit dabei?
Das ist eine gute Idee. Das bin darauf noch gar nicht gekommen. Das nächste Mal nehme ich eine mit. Das mache ich ja.
Was haben Sie zuletzt getöpfert?
Ich mache Fliesen. Ich stelle Fliesen her mit außergewöhnlichen Motiven da drauf, mit Gesichtern. Und vor allen Dingen habe ich eine Serie, die heißt Ashtrays, abgeleitet von Ashtrays.
Der Aschenbecher.
Aschenbecher. Und in diesen Aschenbechern sind Gesichter von Autokraten, also von Putin, von Trump, von Le Pen. Jetzt möchte ich einen machen von Höcke. Und für Raucher ist das was ganz Tolles, weil die Zigarette sitzt immer am richtigen Fleck.
Ja, es gibt ja so Gemälde dann über Diktatoren. Ich glaube, der Mese hat mal so eine Reihe gehabt. Mhm. Also sowas macht man dann als Künstler wahrscheinlich ganz gerne, oder?
Ja, vor allen Dingen, wenn es ein Aschenbecher ist, weil da wird ja reingeascht.
Genau. Vorlesen, spielen, singen und Salbadern. Rocco Schamoni bei uns in SWR1 Leute. Das versprechen Sie auf Tour. Was genau verstehen Sie unter Salbadern?
Salbadern ist so eine, quasi so eine Art, vor sich hin zu bröseln und quasi aus dem Nähkästchen zu plaudern, ohne Punkt und Komma. Ich finde das Wort so schön. Das ist so ein altertümliches, verschollenes Wort, das man vielleicht ein Neudeutscher mit Labern übersetzen würde. Aber Salbadern ist irgendwie viel vornehmer.
Ich musste dann nachgucken, wie es denn interpretiert wird. Es wird als seichter, frömmelnder Schwätzer bezeichnet, der meist einen vortragsartigen Monolog mit vorgetäuschtem Fachwissen hält. Können Sie sich da wiederfinden?
Passt genau auf mich.
Also Sie schreiben dann ja auch vom Imposter-Syndrom, was erst seit ein paar Jahren so zu hören ist. Vorher kannte man das nicht. Sie haben das ganz früh an sich ausgemacht. Also Imposter-Syndrom wird bezeichnet, dass sich Menschen eigentlich schlecht fühlen, dass sie diesen Ruhm bekommen und dass sie das Wissen, was sie haben, eigentlich gar nicht so wirklich haben. Ist das richtig beschrieben?
Ja, man denkt immer, dass man quasi das eigentlich gar nicht wert ist und dann fliege ich auf und wann merken alle, dass ich Nichtskönner bin und so. Und das begleitet ein Leben lang. Das ist manchmal ein bisschen beschwerlich.
Wann haben Sie sich denn zuletzt dabei erwischt?
Immer, jetzt, hier gerade. Warum darf ich hier sein?
Naja, weil Sie was zu sagen haben.
Das behaupten Sie. Ich fühle mich häufig nicht so.
Und wenn Sie sagen, ich fühle mich nicht so, wäre es ja konsequent, nicht hierher zu kommen. Warum sind Sie dennoch gekommen?
Weil Sie mich eingeladen haben und weil ich darin eine Chance sehe und vielleicht von Ihnen gesagt bekomme, wieso, Sie sind doch gar nicht so schlecht, wie Sie denken.
Also ist es das Lob von außen, was Sie am Ende beflügelt und Sie weitermachen lässt?
Ja, das ist ein Umweg. Ich hole mir die Liebe von außen, die ich mir in mir selber nicht geben kann.
Trotzdem hat es ja den Anschein, wer, ich will noch nicht zu viel über Pudelskern verraten, aber wenn Sie gerade dieses Thema ansprechen, am Ende findet sich die Figur ja.
Ja, das stimmt. Am Ende findet sie sich und begreift, dass das Leben nicht nur schlecht ist und auch nicht nur gut, sondern dass das Leben beides ist. Und das habe ich im Leben tatsächlich etwas später begriffen als in diesem Buch. Ich musste in diesem Buch einen Endpunkt finden. Ich habe ein paar Jahre länger dafür gebraucht, bis ich das begriffen habe. Aber jetzt geht es mir dadurch eigentlich viel besser. Mir geht es eigentlich viel besser als früher, das muss ich sagen. Ich bin nicht mehr permanent suizidgefährdet.
Und dieses eigentlich sagt man immer, wenn man es nicht so ganz so meint.
Man weiß nie, ob es zurückkommt. Ich würde niemals den lieben Gott der Depression provozieren und sagen, ich bin für alle Zeiten geheilt. Lass mal irgendwie einen Schicksalsschlag kommen und dann stürze ich wieder in den Graben runter. Das weiß man nie.
Holen Sie sich dann medikamentöse Hilfe oder gehen Sie zum Therapeuten? Was ist für Sie der beste Weg?
Ich will nie wieder Medikamente zu mir nehmen. Ich bin mit Therapeuten ziemlich durch. Ich glaube, ich mache das jetzt mit mir selber aus. Es geht um Bewegung, es geht um viel Licht, es geht um Yoga, es geht um Meditation, es geht um sich zurücknehmen, es geht um nicht auf Instagram gehen, nicht auf Facebook gehen, nicht WhatsAppen, es geht um Stille, es geht um Liebe, Solidarität, mit anderen zusammen sein, Liebe nehmen und Liebe geben und die Schwächeren schützen und die Schwächeren mit durchziehen und all das, das ist der Kern.
Das klingt ja im Grunde schon wie ein Wort zum Sonntag. Ich würde trotzdem noch gerne fragen, was Sie jungen Künstlerinnen und Künstlern mit auf den Weg geben, die vielleicht auch zweifeln und hadern und nicht wissen, ist das der richtige Weg. Und Zweifel ist ja auch so wichtig und gehört dazu.
Das ist banal. Ich kann nur sagen, durchhalten. Meine Regel ist, jeden Tag 2 Stunden an seiner Kunst arbeiten. Wenn man das tut, dann wird man feststellen, dass die Kunst einen Eigenschwung kriegt und einen mitnimmt. Die Kunst macht einen dann. Aber man darf nicht aufhören. Wenn man aufhört und nur 2, 3, 4 Tage pausiert, dann hört die Kunst auch auf. Die Kunst geht nur mit, wenn man selber mitgeht. Und dann treibt sie einen anderen, kriegt sie immer mehr Schwung und dann wird sie immer stärker und wächst mit der Kunst. Man darf sie nicht vernachlässigen.
Jetzt sind Sie aktuell auf Tour. Bleibt da noch die Zeit, um sich am Tag um die Kunst zu kümmern?
Für immer. Bei mir, das Rad der Kunst dreht sich unentwegt. Ich mache mir die ganze Zeit Notizen. Ich war gerade hier in der Kirche in der Innenstadt. Da wurde eine Orgel getestet. Ich habe sofort das Handy angeschmissen und das aufgenommen, weil diese Orgelstimmung so geil klang. Und sofort dachte ich, okay, dann kann ich das umdrehen und vielleicht da einen Loop draus machen. Und dann spiele ich da das und das drüber. So, dieses Rad der Kunst ist in einem endlosen Schwung in mir.
Wo könnte dann dieser Orgelsound aus Stuttgart demnächst zu hören sein?
Auf der nächsten Platte. Ich werde gucken, ob ich das unterbringen kann, weil der Typ hat beim Stimmen so komische, merkwürdige Sachen gemacht. Vielleicht ganz zum Schluss kann ich das mal nochmal anschmeißen hier.
Ja, sehr gerne.
Es hat mich irgendwie geflasht, was der da mit seiner Orgel gemacht hat. Sie hören schon? Kontemplativ. Aber da ist was Tolles
entspannt,
drin.
Entspannt, oder?
Ja, und es ist eben kein bekanntes Bach-Stück. Da arbeitet nur jemand an der Orgel.
Und ich sage herzlichen Dank für den Besuch, Rocco Schamoni in SWR2.
Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.